Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind zu der kleinen Lesung, die wir hier veranstalten. Mein Name ist Jörg Mitzkert. Ich bin Inhaber eines kleinen Verlages aus dem Weserbergland. Wir sind eigentlich ein Regionalverlag. Aber in diesem Fall haben wir eine Autorin aus Leipzig gewonnen, weil das Thema, das Heike Ulrich aufgegriffen hat, auch in der Region des Weserberglandes, Südniedersachsen, Ostwestfalen spielt. Da gibt es das Kloster Corvey. Das war das erste sächsische Kloster in Norddeutschland und von dem aus hat im Prinzip die Christianisierung Norddeutschlands und Skandinaviens stattgefunden. Das ist mit vielen Geschichten und Mythen verbunden und diese Mythen greift Heike Ulrich auf. Heike Ulrich ist eine Schauspielerin, einem großen Publikum bekannt durch die Rolle der Tanja Maldini in der ARD-Serie Marienhof. Sie ist auch Drehbuchautorin und Dramaturgin und der Stoff für den Roman Jenseits des Nordlichts ist eigentlich als Drehbuch entstanden und dann zum Roman umgeformt worden. Das Buch schlägt den Bogen, habe ich ja schon von Island bis zum Kloster Corvey. Es greift die Themenbereiche nordische Mythologie und mittelalterliche Ereignisse auf. Und das Ganze verwoben mit dem Leben eines modernen Paares, also durchaus mit sehr aktuellem Zeitbezug. Wir haben einen kleinen Verlag. Ich muss leider gleich wieder zu meinem Stand, damit ich den nicht eine halbe Stunde sozusagen leer lassen kann. Insofern wird Heike jetzt lesen und steht dann auch gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen zu meiner Lesung. Ich würde gerne auch noch was zu der Neulekturierung meines Skripts hier sagen, die ich extra, ich habe das extra für die Buchmesse hier gemacht. Es war für mich sehr schwierig, die richtigen Kapitel auszuwählen, weil für jede Veranstaltung habe ich es immer ein bisschen verändert. Weil wenn ich jetzt ich habe zwei Kapitel Prolog, den finde ich sehr wichtig, weil ich da auch schon ein bisschen das Thema vorstelle, das Geheimnis, die Gefahr, die über dem ganzen Buch liegt, weil es ist ja ein Thriller und da ist es ja, der Thriller zeichnet sich ja dadurch aus, dass über der ganzen Hauptfigur eigentlich immer so eine Art Gefahr, Spannung schwebt. Andererseits habe ich aber auch ein wichtiges Thema, das ich transportieren möchte und ich wollte aber auch nicht, dass man denkt, es ist nur ein Historienroman oder so. Und ich fange also im 1613 an und mache aber dann einen Zeitsprung. Und deshalb habe ich es hier nochmal relativ neu lekturiert und werde auch nicht immer so viel dazu sagen, sondern ich möchte Sie dann lieber überraschen und dass Sie dann mitbekommen, wo ist jetzt eigentlich gerade der Zeitsprung. Jenseits des Nordlichts, Annunciatio Domini. Es war der 11. Tag des 12. Monats im Jahre des Herrn 1614. Ein matter Vollmond tauchte die winterliche und einsame Ebene in diffuses Licht. Kleine dunkle Erhebungen am Horizont spielten mit der Fantasie des Beobachters und schufen Trugbilder, etwa von Wegelagerern oder Raubtieren wie Luchsen, Bären und Wölfen auf der Suche nach Beute. Tatsächlich hatte hier ein Wolfsrudel sein Revier, doch das typische Geheul während und nach der Jagd war bisher ausgeblieben. Entweder hatten die Tiere noch nichts erlegt oder zogen gerade woanders ihre Kreise. Doch das Wiehern eines Pferdes und gedämpftes Hufgetrappel unterbrachen plötzlich die Stille. Schon preschte der Reiter auf seinem Rappen heran, immer wieder gab er ihm kräftig die Sporen, während unter den Hufen des Pferdes der viel zu früh gefallene Schnee wie weißer Staub aufwirbelte. Die kleinen Atemwölkchen und das heftige Keuchen sowohl von Herren als auch Ross erzählten von Kälte und Anstrengung. Vor dem Mann im Sattel saß zusammengesunken und bis zur Unkenntlichkeit vermummte eine zierliche Gestalt. Das Ziel des Mannes schien klar und fast erreicht. In der Ferne zeichnete sich bereits das Kloster zu Velva ab. Eine Glocke begann hell zu läuten und ein aufgeschreckter Hahn stimmte mit ein. Doch kaum begonnen, verstummte er abrupt, denn bis zum Morgengrauen würde es noch dauern. Vor dem Kloster zügelte der massige Reiter grob sein erschöpftes Pferd und sprang ab, noch bevor es zum Stehen kam. Dann hämmerte er mit dem schweren Türklopfer gegen das Eichentor und forderte laut Zutritt. Als sich von innen eine krächzende Stimme meldete und nach dem Grund seines Begehrs fragte, rief er gereizt: "Öffnet sofort das Tor. Der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg verlangt auf der Stelle, die Äbtissin Mechthildis zu sprechen." Hinter dem Tor verklang verärgertes Gemurmel. Als kurz darauf der schwere Riegel zurückgezogen wurde und das Tor knarrend aufschwang, zerrte der Kurfürst die kleine Gestalt aus dem Sattel und zog sie rücksichtslos hinter sich her. Die dort versammelten Nonnen verfolgten stumm, aber zutiefst beunruhigt das Geschehen. Fackeln, die von einigen der Frauen gehalten wurden, gaben deren müde Gesichter auf verzerrte Weise wieder. Die Aufmerksamkeit des Kurfürsten jedoch wurde sofort auf die Gestalt der Äbtissin Mechthildis gelenkt, eine alterslose Erscheinung, die majestätisch aus der Gruppe der Nonnen hervorstach und selbst ihn um fast einen Kopf überragte. Wenn sie diese Tatsache genoss, ließ sie es sich nicht anmerken. Ihr Gesicht strahlte allein Gelassenheit aus, doch die Strenge in ihrer Stimme war kaum zu überhören. "Euer Durchlaucht, was ist so eilig, dass ihr meine Nonnen verschreckt und mich zwingt, die heilige Laudes zu unterbrechen?" Dabei fiel ihr Blick auf die am Boden kauernde Gestalt, die sich unter ihrem Umhang versteckte. "Ehrwürdige Mutter, verzeiht die frühe Stund." Sigismund riss das Häufchen Elend vom Boden empor und zerrte den Stoff beiseite. Ein etwa 13-jähriges Mädchen wurde sichtbar und sein Dilemma offenbarte sich sofort. Unter dem Kleid wölbte sich deutlich der Bauch hervor. Anklagend rief der Kurfürst: "Diese, meine Viertgeborene, hat Schande über sich und die Familie gebracht. Schon wurde ihr Name aus den Familienchroniken für immer getilgt." Im selben Moment fiel das Kind vor dem Kurfürsten auf die Knie und umschlang seine Beine. "Vater, bitte, niemals habe ich etwas getan, das euch entehren könnte." Doch Johann Sigismund schubste seine Tochter fort. Voller Scham bedeckte das Mädchen sein Gesicht und begann leise zu wimmern. Es war offenkundig, dass es der Äbtissin angesichts einer solchen Szene immer weniger gelang, ihre Gelassenheit aufrechtzuerhalten. "Gertrud?" Eine alte, buckelige Frau trat humpelnd aus der Gruppe der Nonnen hervor und half dem Mädchen auf, während sie es leise tröstete. Johann Sigismund betrachtete die Situation mit bitterer Miene. "Nehmt sie, Mutter." Mechthildis warf ihm einen konsternierten Blick zu, schwieg aber und schien darauf zu warten, dass er weitersprach. Doch Johann Sigismund ignorierte ihren Blick und machte Anstalten, sein Pferd zu besteigen. Das war unverschämt. Doch bevor die Äbtissin ihre scharfe Zunge zum Einsatz bringen konnte, hielt er inne und zog aus der Satteltasche einen beachtlichen Lederbeutel hervor, dessen Inhalt verheißungsvoll klimperte. Er legte ihn in die von schwerer Gicht gezeichneten Hände Gertruds. Mit fragendem Blick hielt diese dem Beutel der Äbtissin entgegen. Mechthildis schluckte ihre Galle sofort herunter. Sie musste nachdenken. Der Auftritt des Kurfürsten war nicht nur herrisch, sondern anmaßend und beleidigend. Sie mochte es ihm nicht durchgehen lassen. Andererseits waren die finanziellen Mittel des Klosters dermaßen begrenzt, dass ein unerwarteter Geldsegen mehr als gelegen kam. Von den wirtschaftlichen Einbußen verursacht durch den spanisch-niederländischen Krieg hatten sich viele Klöster immer noch nicht erholt und zu ihnen gehörte auch Velva. Der Krieg galt keinesfalls als beendet. Ein Waffenstillstand zu fragwürdigen Konditionen geschlossen, ließ kriegerische Auseinandersetzungen zwar momentan ruhen, doch konnten diese jederzeit wieder aufflammen. Die Äbtissin fröstelte und zupfte ihr wollenes Kapulier zurecht, so als wollte sie sich wappnen. Keinesfalls würde sie sich für die Zuwendung des Kurfürsten bedanken, denn welche Gegenleistung würde er ihr wohl dafür abverlangen? Eine genaue Darlegung der Umstände seines Kommens war bisher ausgeblieben. Mit derart zwiespältigen Gedanken nahm sie den Geldbeutel entgegen und blickte wie ein großer Rabe, der kurz davor war, mit seinem scharfen Schnabel auf seine Beute einzuhacken, auf den Kurfürsten herab und ihm direkt in die Augen. Es verfehlte nicht seine Wirkung. Äußerlich zwar unbeeindruckt, doch mit einer Nuance zu viel Verbindlichkeit in der Stimme begann Johann Sigismund sich nun zu erklären. »Allein die Not treibt mich, Mutter. Glaubt nicht, es ließe mich kalt.« Mechthildes verschränkte ihre Arme. »Und doch sprecht ihr nur von eurer Not, Durchlaucht. Warum sprecht ihr aber nicht von der Not eures Kindes?« Sigismunds Gesicht nahm einen verärgerten Ausdruck an. Ungläubig musterte er die Äbtissin. Hatte sie sich tatsächlich erlaubt, ihn zu kritisieren? Derartiges stand ihr nicht zu. Er wandte sich abrupt ab, bestieg sein Ross und trieb es mit kaltem Blick dicht an die Äbtissin heran, eine Drohung. Doch Mechthildes ließ sich weder einschüchtern noch provozieren. Stattdessen wartete sie seelenruhig einen günstigen Moment ab, dann griff sie mit erstaunlicher Kraft in die Zügel des hin und her tänzelnden Pferdes und brachte es zur Ruhe. Euer Durchlaucht, gelernt ist gelernt. Auch ich besaß einst eine feurige Stute. Sigismund verschlug es die Sprache. Gereizt sah er, dass einige der Nonnen sich abdrehten und hinter vorgehaltenen Händen zu feixen begannen. Und damit nicht genug. Die Priorin blickte frech zu ihm auf, während sie seinen Rappen weiter fest am Halfter hielt, die Faust wie eine Magd in die Hüfte gestemmt. Doch er war Johann Sigismund von Brandenburg, ein vielbeschäftigter Kurfürst, und rechtfertigte sich nicht vor der Äbtissin eines heruntergekommenen Ordens. Laut rief er, der Pflicht gehorchend, eilig gleich weiter, der Herzog von Pfalz-Neuburg erwartet mich bereits in überaus dringenden Geschäften. Grußlos galoppierte er in die Dunkelheit davon. Das Mädchen sprang auf und lief seinem Vater nach, rief nach ihm. Doch Sigismund reagierte nicht. Während sich das Klostertor schloss, sackte sie in Gertruds Arme und gleichzeitig starb der Gedanke an Flucht. Ihr altes Zuhause existierte nicht mehr. Ihr Schicksal war besiegelt. Aus der Ferne ertönte plötzlich das Heulen eines Wolfes, doch angesichts der Vorkommnisse schien es bei niemandem Besorgnis auszulösen. Nur Gertrud sog plötzlich erschrocken die Luft ein. Eine Erinnerung, über Jahrzehnte bewusst verdrängt, bemächtigte sich ihrer und warf sie unmittelbar ins Geschehen von damals zurück. Hilflos durchlebte sie die Schrecken erneut. Sie war Zeugin eines Prozesses geworden, initiiert durch ein fragliches Tribunal der ebenso fraglichen Heiligen Inquisition. Eine junge Frau, von wem auch immer denunziert, war als Hexe angeklagt, gefoltert und als schuldig verurteilt worden. Noch auf dem Scheiterhaufen hatte sie ihre Unschuld beteuert und um Gnade wegen ihrer Kleintochter gefleht, die sie nun unversorgt zurücklassen musste. Der Scharfrichter war ganz dicht an sie herangetreten, hatte ihr grob in den Schritt gegriffen und widerlich übers Gesicht geleckt. Dann, unter dem johlenden Applaus des Pöbels, hatte er mit seiner Fackel den Scheiterhaufen entzündet. Unter Qualen hatte sich die Frau gewunden und Laute von sich gegeben, die nichts Menschliches mehr gehabt hatten. Plötzlich war die kleine Tochter, die alles hatte mit ansehen müssen, mit ausgestreckten Ärmchen auf die brennende Mutter zugelaufen und hatte in seiner Hilflosigkeit angefangen zu weinen. Einer der Anwesenden war aus der Menge herausgetreten, hatte das Kind auf den Arm genommen und leise getröstet. Dann hatte er plötzlich Schwung geholt und das Mädchen wie ein großes Stück Holz in die bereits meterhoch lodernden Flammen geworfen. Das Kind hatte nicht einmal mehr geschrien, sondern nur kurz gezappelt, bevor es in den Flammen gestorben war. Dafür hatte der qualvoll gellende Schrei der Mutter der umherstehenden Menschenmeute einen Moment das Blut in den Adern gefrieren lassen. Bis ihr die Lippen weggebrannt waren, hatte die Frau immer wieder die Menge und ihre weltlichen und kirchlichen Richter verflucht. Doch das hatte der Belustigung des Pöbels keinen Abbruch getan. Die Sensation einer brennenden Hexe samt ihrer Satansbrut wurde einem nicht alle Tage geboten und die Schreie der Frau hatten die Lust am Grauen sogar noch gesteigert, bis endlich ein Windstoß den Qualm verdichtet und das Bild menschlicher Grausamkeit verhüllt hatte. Der Geruch verbrannten Fleisches hatte den ganzen Tag über dem Ort gehangen. Ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung. Ich sage es jetzt doch an, weil vielleicht versteht man es sonst doch nicht. Ich stelle meine Hauptfiguren vor. Das sind Theresa und Hagen Zimmermann Einarsson. Hagen ist Isländer. Und die beiden verbringen gerade auf Island in Reykjavik ihre Flitterwochen. Theresa wird mitten in der Nacht wach, kann nicht einschlafen. Und sie beschließt, ihren allerletzten Joint auf der Terrasse zu rauchen. Als sie schon wieder reingehen will, entdeckt sie über sich ein gigantisches Nordlicht. Sie beschließt, sich anzuziehen und sie will es fotografieren, sprintet nach draußen und lässt ihren tiefschlafenden Ehemann zurück. Über dem gesamten Meereshorizont, besonders in Richtung der Halbinsel Grotta, auf der ein Leuchtturm stand, flackerten Polarlichter. Allerdings hatte sich die Farbe von dem anfänglichen Grün zu einem hellen Rot verändert. Theresa erinnerte sich, etwas darüber gelesen zu haben. Für die Färbung der Aurora Borealis war die Höhe, in der die geladenen Teilchen eines Sonnensturms auf das Erdmagnetfeld trafen, entscheidend. Während sie die Belichtung der Kamera einstellte, beschloss sie, Hagen nichts von ihrem nächtlichen Ausflug zu erzählen. Spitzbübisch malte sie sich aus, wie er am nächsten Morgen über die Bilder auf seinem Display überrascht sein würde, während sie ein harmloses Gesicht dazu machte. Sie schoss ein paar erste Fotos und prüfte die Qualität, dann stiefelte sie darauf los, ohne zu bemerken, wie schnell sie sich vom Hotel entfernte. Es war klirrend kalt und der Schnee unter ihren Stiefeln knirschte laut in der Stille, die plötzlich etwas Bedrückendes hatte. Theresa hatte von Hagen gehört, dass während der Nordlichter viele Touristen unterwegs waren, doch erstaunlicherweise war hier kein Mensch zu sehen. Vielleicht hatte sich niemand wegen der niedrigen Temperaturen herausgewagt. Wie spät mochte es sein? Sie schätzte es auf etwa 1 Uhr in der Früh. Ein tiefviolettes Polarlicht waberte am Himmel. Das ganze Schauspiel erinnerte sie an eine sorgfältig durchchoreografierte Lasershow. Und das Ganze ohne Eintritt, dachte sie und grinste, während sie den Auslöser der Kamera erneut betätigte. Dabei fühlte sie sich zunehmend körperlos und wie in Trance, vielleicht eine Wirkung des Marihuanas. Ihr Blick fiel auf die entfernte Wasseroberfläche des Atlantiks, wo sich die Lichterscheinungen widerspiegelten, dann auf ihre Umgebung. Die Lavafelsen bildeten einen bizarren Kontrast zur Schneelandschaft. Manche von ihnen schienen zu atmen und sich plötzlich lebendig geworden, grotesk zu bewegen. Es hatte etwas Unheimliches, wenn nicht gar Bedrohliches. Theresa wurde bewusst, dass sie im Fall einer Gefahr ziemlich hilflos war. In welcher Richtung lag das Hotel? Es war nicht mehr zu sehen. Sie spürte Panik in sich aufsteigen und rief sich sofort zur Ordnung. Ihre Fantasie ging mit ihr durch. Welche Gefahr sollte hier schon lauern? Als sie auf eine kleine Anhöhe schritt, um die Wasseroberfläche zu fotografieren, hörte sie ein merkwürdiges Knistern. Sie versuchte, das Geräusch zu orten und blickte nach oben. Über ihr waberte immer noch, jetzt spiralförmig, das tiefviolette Nordlicht. Gleichzeitig spürte sie ein Kribbeln am ganzen Körper und fühlte, wie sich ihre feinen Nacken- und Armhärchen aufstellten. Etwas schien sich außerhalb ihres Blickfeldes zu bewegen. War da jemand? Was war das? Sie blinzelte. Wo waren die Nordlichter hin? Sie versuchte, sich zu orientieren. Das da über ihr waren jedenfalls keine. Sie blinzelte noch einmal. War es die Sonne? Nein, es sah eher aus wie ein, ja, was war es? Irgendwelche grellen Dinger. Lampen, genau, Lampen rasten über sie hinweg. Doch warum diese Eile? Sie versuchte, den Kopf anzuheben, doch es gelang ihr nicht. Warum war ihr so entsetzlich heiß? Als sie Anstalten machte, sich von ihrer Decke, wieso eine Decke, zu befreien, wurde sie plötzlich festgehalten. Ganz ruhig, Liebling, ich bin bei dir. Die Stimme kam ihr bekannt vor. Hagens Gesicht schob sich in ihr Gesichtsfeld und Theresa erschrak. Er griff nach ihrer Hand. Alles wird gut, das verspreche ich dir. Wieso wurde alles gut? War denn irgendwas schlecht? Ihr war heiß, das war alles. Irgendjemand sagte plötzlich etwas von einem Wärmebett. Wärmebett? Nun spürte sie allerdings Panik. Ihr war doch bereits unerträglich heiß. Merkte das denn niemand? Als sie protestieren wollte, versagte die Stimme. Sie hörte, wie sich eine Tür öffnete und fühlte, wie sie in einen Raum geschoben wurde. Sie schloss die Augen und versuchte, sich zu konzentrieren. Die leise Erinnerung eines zirkulierenden Lichtes glitt plötzlich durch ihre Gedanken, doch sie war zu müde, dieser Erinnerung zu folgen. Sie spürte eine zunehmend bleiernde Schwere und etwas, das sich aufzubäumen schien und gleichzeitig nachgab. Zufrieden ließ sie sich treiben und versank in einem Strudel bunter Nebel und immer leiser werdender Stimmen, die nur noch vereinzelt von irgendwoher zu ihr durchdrangen. Dann war Stille. Frieden. Sie öffnete die Augen. Ein piepsendes Geräusch hatte sie aufgeweckt. Ihrer Gewohnheit folgend wollte sie sogleich aus dem Bett, doch eine Hand drückte sie sanft nach unten. Schön langsam. Willkommen zurück. Verwirrt starrte sie in das Gesicht eines rotbärtigen Hünen mittleren Alters in einem weißen Kittel. Ein Arzt? Theresa dachte scharf nach. Schlagartig fiel es ihr ein, der nächtliche Ausflug. Sie beobachtete, wie der Hühne ihr eine neue Infusion anlegte. Ich bin Dr. Gunnarsson. Theresa nickte. Jemand nahm ihre Hand und sie wandte ihren Kopf zur Seite. Hagen saß an ihrem Bett. Schatz, wie geht es dir? Du hast mir einen Mordschrecken eingejagt, weißt du das? Mein Gott, Tessa, was hast du dir bloß dabei gedacht? Warum gehst du mitten in der Nacht allein? Ja, da waren Nordlichter. Ja, ich weiß. Theresa sah, dass Hagen nicht beeindruckt war und ärgerte sich über seinen vorwurfsvollen Ton. Sie hatte keine Lust, sich zu rechtfertigen. Doch eine innere Stimme sagte ihr, dass Hagen recht hatte. Was hatte sie sich dabei gedacht? Sie drückte seine Hand. Sei bitte nicht sauer, Schatz. Ich verspreche dir, dass ich sowas nie wieder mache. Doch das nächtliche Ereignis war präsent. Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es war. Es war gigantisch, meldete sich plötzlich Dr. Gunnarssons nüchterne Stimme. Er war gerade damit beschäftigt, Theresa vom EKG zu entstöpseln. Der Norden hat für viele Menschen etwas Magisches. Er zwinkerte Theresa zu und machte Anstalten, sie mit dem Stethoskop abzuhören. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Die Lichter waren diesmal erstaunlich. Er suchte nach den richtigen Worten. Vielfältig. Theresa nickte. Ja, haben Sie dieses elliptische Polarlicht gesehen? Und das rötliche, das sich fast über den gesamten Meereshorizont ausgebreitet hat. Dr. Gunnarsson antwortete nicht, sondern bedeutete ihr stattdessen einen Moment zu schweigen, was Theresa jedoch ignorierte. Ich habe so ein merkwürdiges Geräusch gehört, fuhr sie fort. Erst war es so ein Knistern, dann klang es wie ein dumpfer Knall. Gunnarsson gab auf, legte sein Stethoskop weg und begann sie abzuklopfen. Wussten Sie, dass wir Isländer und auch die Inuit auf Grönland das Polarlicht für das Tor zu einer anderen Welt halten? Schon die alten Kelten haben an diese Anderswelt geglaubt. Er fuhr mit gespieltem Erstaunen fort. Hat Ihnen Ihr Mann das etwa nicht erzählt? Er wandte sich Hagen zu. Und wie kann ausgerechnet mein Landsmann ein solches Wunder verschlafen? Beide Männer lachten und Theresa beobachtete, dass Hagen sich entspannte und auf Gunnarssons scherzenden Ton einging. Ich bin Naturwissenschaftler und muss so gesehen an Beweise und nicht an Wunder glauben. Allerdings gibt es in der Biologie durchaus Wunderliches. Zum Beispiel Tiere, die sich selbst reproduzieren können oder Pflanzen, die für ihre Fressfeinde giftig werden. Gunnarsson nickte. Ja, gewarnt durch biochemische Botenstoffe ihrer Artgenossen, ich weiß. Hagen nickte. Er strich Theresa eine Haarlocke, die ihr ins Gesicht gefallen war, zurück und küsste ihre Handinnenfläche. Er sah blass aus und Theresa wurde plötzlich bewusst, wie viel Sorgen er sich ihretwegen gemacht hatte. Gunnarsson begann, seine medizinischen Utensilien zusammenzusammeln. Ich bin zwar Schulmediziner, aber ich habe mehr als einmal mit Patienten gesprochen, die Nahtoderlebnisse hatten. Auch wenn die Medizin dafür natürliche Erklärungen findet, so besteht für Menschen, die solche Erlebnisse hatten, überhaupt kein Zweifel, dass sie Zeuge eines Wunders geworden sind. Vor ein paar Jahren habe ich einen todkranken Patienten behandelt. Er starb. Er war tatsächlich wenige Minuten tot.
Als er sein Bewusstsein wiedererlangte, hatte er nicht nur eine zutiefst spirituelle Erfahrung gemacht, sondern sein Bauchspeicheldrüsenkarzinom war ein paar Tage später spontan verschwunden. Ich kann mir das nicht erklären, aber glauben Sie mir, wenn dieser Mann über seine Erlebnisse spricht, kann man sich nur schlecht der Magie, die seine Schilderungen erzeugen, entziehen. Meine Sicht auf die Dinge hat sich im Laufe der Jahre entscheidend verändert. Er ging zur Tür, dann hielt er inne und drehte sich um. Und was ist mit dem Fakt, dass Sie heute Morgen ausgerechnet von einem genau rechtzeitig vorbeikommenden Ballonfahrer entdeckt und so vor dem sicheren Erfrieren bewahrt wurden, obwohl Sie trotz intensiver Bemühungen der Suchmannschaften die ganze Zeit vorher unauffindbar waren? Theresa drehte sich zu Hagen. Ein Ballonfahrer? Er nickte. Könnte man dahinter nicht höhere Fügung vermuten, fragte Gunnarsson. Zufall, konstatierte Theresa. Dr. Gunnarsson stutzte. Zufall? Woher wollen Sie das so sicher wissen? Er dachte einen Moment nach. Ist es nicht eher so, dass man weder Zufall noch Wunder belegen bzw. widerlegen kann? Theresa wusste, worauf er hinaus wollte. Sie kannte solche Diskussionen zur Genüge und hatte im Moment keine Lust darauf. Ihretwegen konnte jeder denken, was er wollte. Für mich zählt Wissenschaft, entgegnete sie. Wunder und Glaube sind nicht verifizierbar und gehören ins Reich der Fantasie. Gunnarsson lächelte höflich. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein. Er nickte Theresa und Hagen freundlich zu und schloss leise die Tür. Dankeschön. Ja, falls Sie Fragen haben sollten, ich stelle Ihnen Angelika Rabenalt vor. Sie ist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Verlag zuständig. Und wenn Sie Fragen haben, würden wir das jetzt zusammen beantworten. Und wenn nicht, dann kaufen Sie vielleicht das Buch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.